und herzlich willkommen zur 175. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am Mittwoch, den 17. Juli 2024. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Frühwarnungen und Swifties. Und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, hätte ich euch in der letzten Folge erzählt, was alles in den Wochen nach der letzten Folge passiert. Hätte ihr gesagt, nein, Christopher, das kann nicht sein. Und dann ist es doch. Wir leben in spannenden, aufregenden, etwas absurden Zeiten. Und um eben diese Gesamtsituation zu bewältigen, reden wir hier bei Lauer und Wena darüber. Das mache ich zum Glück nicht alleine, sondern mit meinem Podcast-Partner, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wena. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, lieber Christopher. In der Tat, es ist in den letzten 3 Wochen so viel geschehen, dass es auf 2 Schultern nicht zu stemmen ist. Schon mit 4 Schultern tun wir uns schwer. Und wir schaffen das aber.
Wir schaffen das, stimmt.
Frau Merkel wird 70.
Ich wollte gerade sagen, Angela Merkel wird 70 und wir schaffen das. Wir sind über eine Telefonleitung miteinander verbunden. In der letzten Folge waren einige Störgeräusche zu hören. Dafür möchte ich nochmal um Entschuldigung bitten. Wir haben einen höheren Anspruch an unseren Podcast, so wie die Deutsche Bahn wie war das? Was hat die Deutsche Bahn gesagt?
Ja, das war eine ganz toll. Die haben sich auf ein, das war auch eine der ganz großen Non-Pologies. Ich versuche mal das wörtlich. Das war nämlich so großartig.
Es war nicht die Deutsche Bahn, es war Volker Wissing, haben wir jetzt gerade nochmal von der Redaktion
erfahren. Ja, sag doch mal, wie man sich entschuldigt.
Der Bundesverkehrsminister, der ja traditionell nichts mit der Deutschen Bahn zu tun hat, also das klingt,
hat er ja auch nie, der ist ja
klingt wie ein Witz, aber es ist leider, entspricht es der Wahrheit. Der Bundesverkehrsminister hat, ohne dass er dafür 9.900 Euro bekommen hat, was ja auch schon mal, finde ich, eine ganz große Leistung ist, wenn unser Bundesverkehrsminister etwas einfach so für sein Gehalt tut, was den Fans teilweise widerfahren ist, entspricht nicht dem Anspruch Deutschlands und nicht dem Anspruch, den ich an unsere Verkehrsinfrastruktur habe, sagte Wissing der Welt am Sonntag. Wo ich mir so denke, boah, wenn dieser Volker Wissing nur den Typen findet, der für diesen Scheiß verantwortlich ist,
das ist ja, schön.
Dann geht's zur Sache.
Also diese Entschuldigung in Anführungsstrichen zur EM des Verkehrsministers, die ist ziemlich Gold wert. Wir hatten das gar nicht so richtig im Visier.
Ja.
Aber mit der Ankündigung, während der EM täglich 10.000 zusätzliche Sitzplätze im Zugverkehr zur Verfügung zu stellen, hat sich die DB übernommen, sagte Wissing. Auch wenn die Absicht dahinter sicher gut war, kann das Netz im derzeitigen Zustand diese zusätzlichen Kapazitäten nicht bewältigen. Wir hatten mal diese Szene aus Trainspotting, wo der Typ, ich glaube, du weißt auch, wie der mit Namen heißt, wo der Typ von so einer Empore unten in die tanzende Menge einen schweren Glaskrug schmeißt, den natürlich unten einer auf den Kopf kriegt. Und der Typ, der den schweren Glaskrug unten in die Menge, wo ihn einer auf den Kopf gekriegt hat, geworfen hat, springt auf und ruft, wer war das?
Ja.
Und diese Rolle hier, Volker Wissing
in Perfektion. Also
das Oscar mit der Bahn war nicht gut. Das war nicht
Robert
gut.
Robert Carlyle.
Ja. Sehr schön. Also ja, wie kommen wir auf die Bahn? Wir wissen es
ja,
nicht.
Ja, weil das
genau
nicht der Anspruch ist, den ich in die Audioinfrastruktur dieses Podcasts habe und die ich auch nicht an, das entspricht nicht dem Anspruch Deutschlands an einen Podcast und das ist nicht der Anspruch, den ich an unsere Audioinfrastruktur habe.
Es war sicher gut gemeint.
Aber da haben wir uns ein bisschen übernommen.
Ich fand auch, entschuldigen, dass wir jetzt so frei assoziieren, ich fand Frau Nancy Faeser auch ganz gut. Die sagte, wir waren gute Gastgeber. Das fand ich auch irgendwie so ziemlich Weltklasse.
Ja.
Wo, das ist so, ja, ich war echt richtig super nach eigener Einschätzung.
Ja, also ich bin schon auch sehr gut im Bett.
Ich bin ein total offener Typ.
Und auch bescheiden. sehr bescheiden bin.
Das finde ich, das Beste an mir finde ich, dass ich bescheiden bin.
Ja,
dass ich charakterstark und bescheiden bin. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen linearer
werden. Also wir haben einfach so lange nicht miteinander gesprochen, Ulrich. Wir haben ein ganz großes Bedürfnis, alles direkt auf einmal zu verhandeln. Aber wir schalten nochmal einen Gang zurück und fragen ganz, weil wir ja ein niederschwelliger Podcast sein wollen, ein kompakter Podcast. Was machen wir eigentlich bei Lauer und Wehner, lieber Ulrich?
Ja, es ist auch therapeutisches Aufregen, faktenbasiertes therapeutisches Aufregen, damit man mit der Gesamtsituation klarkommt oder, wie man jetzt ja inzwischen sagt, auf die Gesamtsituation klarkommt. Das machen wir, anstatt sofort emotional zu reagieren, gucken wir uns die Sachen nochmal vorher an und regen uns dann auf. Das sogenannte faktenbasierte Aufregen von allen Krankenkassen mittlerweile komplett erstattet.
Ja, anstelle von Homöopathie.
Ja, da wollen wir nichts mit zu tun haben.
Da wollen wir nichts mit zu tun haben, weil wir ja auch funktionieren im Gegensatz zur Homöopathie.
Ja, nachweislich, evidenzbasiert. Mehrere Studien bestätigen Lauer und Wehner fast so gut wie Alkohol.
Was? Ja, und ich sag dann immer, manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. So auch in der beliebtesten Kategorie dieses Podcastes, wo wir nicht reden. Worum geht's da? Strategisches Schweigen am Ende des Tages. Geht es einfach darum, man darf nicht über jeden Scheiß reden. Stop making stupid people famous, würde man auch sagen. Es gibt Dinge, die sind einfach doof, wenn man sie hört. Wie zum Beispiel der berühmt-berüchtigte Frostbitten Penis von Prinz William, glaube ich. Oder was?
Harry.
Ich bringe die immer durcheinander.
Das ist, Harry, du musst dir diese Biografie nochmal durchlesen. Nochmal durcharbeiten.
Ganz durcharbeiten. Und manchmal gibt es aber auch so Ragebait. Das sind so Sachen, die sind dafür designt, dass man sich darüber aufregt. Wir werden heute auch zu einem Politiker kommen, in Klammern Jens Spahn, der dieses Ragebait ganz gezielt einsetzt, um mit richtig schlechten Dingen über ihn aus den Schlagzeilen herauszukommen. Es gibt verschiedene Gründe, warum man nicht über Sachen redet. Wir nehmen uns in dieser Kategorie vor, über eine Sache zu reden, damit ihr nie wieder über sie reden müsst. Wir kommen heute zu einer Person, die sich selber den Kunstnamen El Hotzo gegeben hat. Und das ist so ein bisschen, man würde, neudeutsch würde man glaube ich sagen, es ist ein bisschen eskaliert. Es begab sich ja zu der Zeit, dass am 13. Juli, also vor 4 Tagen, war Donald Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung im schönen Bundesstaat Pennsylvania und hat da so eine Rede gehalten in der Öffentlichkeit und dann hat ein Schütze das Feuer auf ihn und das Publikum eröffnet aus ungefähr 120 Metern Entfernung, traf ihn am Ohr und viele Leute haben sich gedacht, ja Mensch, hätte er den Kopf einfach nur ein bisschen anders gedreht, dann wäre Donald Trump jetzt tot, wäre vielleicht auch nicht das Allerschlimmste aus der Welt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, ich habe gesagt, viele Menschen haben sich das gedacht. Das bedeutet nicht, dass das zwangsläufig meine Meinung ist.
Wie geschickt.
Das hat er aber ganz schön gefickt eingeschädelt. So, und jetzt hat sich aber dieser El Hotzo gedacht, ja Mensch, ich könnte mal einen richtig lustigen Tweet absetzen, so wie der immer lustige Tweets, TM, ja, so. Und ich weiß gar nicht mehr, was er genau getwittert hat.
Wir tun ihm die Ehre an.
Und lesen es einmal vor.
Er hat also eine Gemeinsamkeit zwischen dem Donald Trump, ich habe das völlig original, habe ich jetzt hier nicht, das traut sich jetzt der Spiegel schon nicht mehr wiederzugeben.
Ja, es ist Schweigespirale.
Also was ist der Unterschied zwischen Donald Trump und dem letzten Bus, beide knapp verpasst. Ja.
Und dann twitterte er noch, ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben.
Ja. Und dann, wir müssen gleich noch ein bisschen definieren, warum wir es in der Nicht-Reden-Kategorie behandeln oder warum wir darüber nicht reden. Und dann gibt es noch solche Phänomene, dass Wolfgang Kubicki, der Bundestagsvizepräsident, also Bundestagspräsident, ja, das, ich glaube sogar zweithöchste Amt im Staate, oder? jedenfalls eines der drei höchsten Ämter im Staate, der hat dann dazu zu El Hozo getwittert und noch seine gesamte Expertise aus 40 Jahren Anwaltschaft zusammengekratzt und gesagt, dass es womöglich den Tatbestand des Paragraphen 140 StGB erfülle. Das hat er dann getwittert. Also was für eine, also wie kann man sich eigentlich, wie kann man das Amt eigentlich noch stärker lächerlich machen, als dass man da so als Clown durch die Gegend läuft. Und ich weiß, dich wundert dich das nicht. Mich hat es immer noch ein bisschen gewundert. Und dann, also der Geschehen, und deshalb sollte man drüber schweigen, dann geschieht es, dass also sich Elon Musk per Twitter-Ex an den deutschen Bundeskanzler wendet und also noch mit so einer offenbaren Naomi Seibt, kenne ich nicht.
Ja, das ist so eine rechte Influencerin, die haben sie mal versucht hochzujessen als die quasi rechte Greta Thunberg. Das ist, Naomi Seibt ist auch eine Frau, wenn man den Namen hört, dann kann man ihn auch direkt wieder verbissen. Ich habe jetzt verbissen, warum ich das so gesagt habe. Nein, aber Naomi Seibt, das ist AstroTurf, nennt man das, so Kunstrasen. Einfach nicht drüber reden. Und Elon Musk retweetet das und regt sich da noch auf. Und der Spin ist ja, weil dieser El Hozo-Mensch als freier Autor unter anderem für dieses Neo-Magazin Royal und ich glaube mittlerweile heißt das ZDF-Magazin Royal und auch irgendwas für den RBB gemacht hat, sagen jetzt die ganzen Rechten, dass der wäre ja ein Autor quasi des öffentlich-rechtlichen Fernsehens oder ein Journalist des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, quasi der sogenannte Staatsfunk, der würde jetzt hier quasi Donald Trump den Tod wünschen.
Und die wiederum Vertreter des sogenannten Staatsfunks haben dann sehr zügig auch die Hacken zusammengezogen und dem dann so öffentlich sowas von dem
distanziert.
Sowas von dem distanziert. Also das ist eine totale Wahnsinnsshow, die da liefern. Das ist alles, nach meiner Einschätzung komplett irrelevant und wird also gespielt, als wäre es wirklich die Erklärung des Papstes, fremdgegangen zu sein. Und das ist ein total absurdes Theater, das es da gibt und das da gegeben wird. Man gibt UNESCO vor dem Hintergrund der Dinge, die jede Sekunde auf diversen Social Media Kanälen rausgehämmert werden, das ist der totale Wahnsinn. Ne? Und da kann man einfach nur nicht drüber reden. Ja,
es ist deswegen auch besonders lustig, weil als Elon Musk Twitter gekauft hat, sagte er ja oder twitterte er wortwörtlich, jetzt ist Satire wieder auf dieser Plattform erlaubt oder irgendwie sowas, ja.
Ja, das ist so, sehr meta jetzt.
Zwei Jahre später sagt er, nee, doch nicht. Und es ist auch deswegen lustig, weil diese ganzen Rechten ja immer und auch Rechtsextremen, die kommen ja dann immer mit dem Snowflakes und so, die Linken sollen sich mal nicht so aufregen. Und irgendwie beim kleinsten Stöckchen, was ihnen hingehalten wird, regen sie sich in einer Art und Weise künstlich auf. Und ich glaube, das ist halt genau das. Also wenn man das verbreitet, wenn man darüber redet, ich meine, ich habe das auch getwittert, ich finde diesen El Hozo komplett scheiße. Ich finde, der ist, also als Person des öffentlichen Lebens ist der so überflüssig. Also weißt du, die Geissens, die erfüllen wenigstens noch eine Funktion, dieser Typ. Der labert einfach scheiße und hat auch sehr unangenehme Follower. Ich bin zwei, drei Mal mit dem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter aneinander geraten und da muss ich einfach sagen, nee, so. Und aber das hat selbst dieser El Hozo-Mensch nicht verdient, dass Elon Musk jetzt Olaf Scholz fragt, ja, was soll denn das hier? Und man
und
macht
als
sich
Aufhänger
da
dazu Naomi Seibt, wo ich jetzt gerade ein bisschen weiter nachlese, was wirklich ganz, 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 ganz
selten vorkommt.
Quatsch. Was, also auch eine völlig absurde Äußerung hat die getätigt. Und in den letzten 24 Jahren, seit sie geboren wurde. Und Ist ganz, ganz wild. Also ganz wilde, völlig, also
ist vollkommen
Naomi,
wilde Kombination.
Also die Kette von El Hotzo, Naomi Seid, Elon Musk und Wolfgang Kubicki, da fehlt eigentlich nur, dass Jens Spahn das noch kommentiert.
Da fehlt noch Jens Spahn und da fehlt vielleicht noch die UN-Hauptversammlung. Ich finde, da könnte auch eigentlich noch
Wolfgang Bosbach
Wladimir Putin könnte da was sagen oder Dietmar Bartsch.
Die Klitschkos.
Die Klitschkos können was dazu sagen und Dietmar Bartsch
und die Amigos.
Es ist alles, wir leben schon in sehr sehr interessanten Zeiten.
Ja, also das ist wirklich sehr wild. Schön ist nicht drüber reden, wenn
ja,
uns
sollte
da
man
mal
einfach nicht,
als wir
ja,
waren ein guter Gastgeber.
Es war gebt dem Hasen eine Möhre extra. Er hat uns heute allen das Leben gerettet. Ja, also das war alles nicht so schön. Das wünscht man auch niemandem, von Elon Musk da zur Zielscheibe gemacht zu werden. Dieser El Hotzo-Mensch hat im Moment wahrscheinlich keine besonders schöne Zeit, aber auch so ein bisschen Augen auf, was man so twittert, wenn es so ein Attentat auf Trump gibt. Ich meine, wir leben ja tatsächlich in einer Zeit, so die ersten Meldungen über zum Beispiel Leute, die kurz bevor sie ins Flugzeug eingestiegen sind, irgendwas getwittert haben und als das Flugzeug dann landete, das waren sie gekündigt. Diese Geschichten sind ja jetzt bald schon 10 Jahre alt oder so, ne? Also es ist ja wirklich gut bekannt, dass man aufgrund von so öffentlichen Äußerungen, gerade in so angeheizten Situationen, das kann schon mal ziemlich in die Hose gehen. Und da muss man sich einfach fragen, muss das alles so sein? Ne?
Ich glaube, im Tennis nennt man das Unforced Error, ne?
Ja, genau. Unforced Error. Ich habe es ja zum Beispiel einfach so gemacht. Das ist ja ein Satz, den...
Du bist
den,
ja auch ein Medienprofi.
Ja, ich bin auch Medienprofi, im Gegensatz zu El Hotzo.
Und Volker Wissing.
Ich muss das nochmal gerade raussuchen, das IAA-Statement zum Brighton Hotel Bombing. Also die IAA hat im Oktober 1900... Und IAA ist nicht der Inflation Reduction Act, sondern die Irish Republican Army. Das ist eine Terrororganisation, die jüngere Menschen gar nicht mehr kennen, glaube ich. Und die IAA hat ein Hotel in Brighton, in dem sich Margaret Thatcher aufhalten sollte, mit einer Bombe doch einen großen Teil dieses Hotels in die Luft gesprengt. Und dann haben sie ein Statement abgegeben, und das kommentiert, weil es ihnen nicht gelungen ist, Margaret Thatcher umzubringen. Today we were unlucky, but remember, we only have to be lucky once, you have to be lucky always. Und das ist ein ziemlich krasses Statement. Ich weiß nicht, dieser Satz ist einfach sehr krass. Den kann man zum Beispiel bei sowas raushauen, ohne dass man gekündigt wird oder irgendwie sowas, ne? So. Also es gibt Möglichkeiten, seine
also
Gedanken.
Du bist dadurch nicht von der Payroll des
RBB,
Staatsfunks.
Des Staatsfunks. Nein, aber wir kommen ja später noch zu dem Attentat auf Donald Trump. Eigentlich jetzt. Wir könnten einen fließenden Übergang machen.
Ja.
Ich baue nur, du hast es geahnt, den kurzen Hinweis ein. Man kann diesen Podcast unterstützen.
Ach ja. Schön.
Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwena.de. Ihr richtet einen Dauerauftrag ein, ihr schreibt mir eine Mail und ab geht der Peter. Lauer und Wehner Plus ist der Podcast mit Kapitelmarken und Transkript und ihr kriegt ihn ein bisschen früher. Aber ich überlege auch gerade, vielleicht sollten wir mal mit Merchandise anfangen für die AbonnentInnen von Lauer und Wehner Plus. Und bei allen, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Wir wollten darüber reden, über das Attentat von Donald Trump. Ich habe schon einiges dazu erzählt.
Nein, Entschuldigung. Es ist völlig verständlich, was du gesagt hast.
Was hatte ich denn gesagt? Das Attentat auf?
Von Donald Trump, das Attentat.
Ach so, ja,
das
nein,
ist dann,
ja, gut.
Das, was ihr vorher macht.
Das ist ja nur noch eine Frage der Zeit. Insbesondere nach diesem grandiosen Urteil, das haben wir, glaube ich, auch verpasst, ne? Das grandiose Urteil des Supreme Courts zu Presidential Immunity.
Ja, furchtbar.
Die Dissents von hier Ketani Brown Jackson und jetzt fällt mir der
Wahrscheinlich
Vorname.
Wahrscheinlich Frau Sotomayor, ne?
Ja, von Sotomayor. Der Vorname ist mir jetzt leider entfallen. Also, Das war Sonja, genau. Das waren, also, insbesondere der von Sotomayor, der war krass, ne? Der Dissent schloss mit dem Satz "In fear of our democracy" oder irgendwie so. Und normalerweise schreiben die im Supreme Court in ihren Dissent immer "I respectfully dissent". Dissent. Und Sotomayor hat geschrieben "I dissent". Dissent. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit Dissent sage. Egal.
Vielleicht hast du eine Akzentverschiebung.
Ich habe eine Akzentverschiebung. Also auf gut Deutsch, der Supreme Court hat im Grunde genommen eine rechtliche Situation in den USA geschaffen, wo sie, wenn sie der Meinung sind, dass das ein Official Act ist, dass sie dann einfach sagen können, nö, das ist gedeckt von der präsidialen Immunität. Ja, also das ist noch das interessante Loophole, dass sie es also hingekriegt haben. Also Joe Biden kann jetzt nicht Donald Trump zum Risiko für die Sicherheit der USA erklären und dann das SEAL Team 6 losschicken, weil er davon dann ausgehen müsste, dass der Supreme Court sagt, nee, das war ja kein Official Act, wohingegen, wenn Trump das machen würde, dieser Supreme Court sagen würde, natürlich war das ein Official Act, der Mann war ja eine Gefahr für das Land. Ja, das ist eines Landes mit so einer reichen juristischen Tradition wie den USA vollkommen unwürdig. Aber kommen wir zurück zu, wie sind wir jetzt auf den Supreme Court gekommen? Dass wenn Donald Trump ein Attentat begeht, dann sagt der Supreme Court, no problem, das war ein Official Act, der gute Mann war immun. Also, Donald Trump redet auf einer Veranstaltung um 18 Uhr abends, nachmittags und ist da auf einer Bühne, wie man das so kennt von diesen Wahlkampfveranstaltungen. Im Hintergrund sitzt so Publikum. Auf einmal fasst sich Donald Trump irgendwie ans Ohr. Sieht so ein bisschen aus, als wäre, ne, man kennt das, dieses Zucken, wenn man von irgendwas gestochen wird oder irgendwie sowas, ja. Er zuckt so ein bisschen zusammen, dann duckt er sich, dann bricht so ein bisschen Panik auf den Reihen des Publikums aus und es gibt ein paar laute Knalle und dann stellt sich also heraus, dass tatsächlich auf Donald Trump geschossen worden ist von dem, ich glaube, 20-jährigen Thomas Matthew Crook, September 20, 2003, ja, der wäre 21 dieses Jahr geworden. Der hatte eine, wie es der Brauch will, eine AR-25 Sturmgewehr.
Assault Rifle,
wie es also sehr beliebt ist bei Attentätern in den USA und Amokläufern. Eignet sich
prima auch für School-Shootings aus Distanz.
Ja, ja, der hier, dieser Attentäter da in Las Vegas hatte auch mehrere AR-15s mit Bumpsticks. Bumpsticks hat der Supreme Court jetzt übrigens auch gesagt, durfte die Regierung nicht verbieten. Und High-Capacity-Magazine, die hatte der Thomas Matthew Crooks nicht. Der hat, diese Waffe wurde legal erworben von seinem Vater. Und ja, der hat sich da in so 120 Metern Entfernung auf so ein Dach gelegt von, ja, ich weiß gar nicht, was das jetzt genau war. Der sieht so aus wie so ein Industriegelände, Industriepark, der hat sich da halt einfach auf das Dach von so einem Gebäude halt gelegt. Das müssen wohl auch Leute gesehen haben, wie der da.
Ja, die haben also der Polizei gesagt, das ist ein bisschen komisch, ist, dass da einer auf dem Dach liegt mit einem Gewehr.
Ja, ja, also der war jetzt nicht, das war jetzt nicht so James Bond-mäßig, dass der da sich
so ein Tarnnetz.
Der hätte ja auch in der Nacht davor sich da schon hinlegen können oder whatever, Attentäter machen ja alles Mögliche, ne, so. Und der ist so einfach, der hat seine Leiter gehabt und sein Gewehr und ist dann da die Straße runter und hat dann da die Leiter hingestellt und ist dann da aufs Dach geklettert und hat dann da sein Gewehr ausgepackt und so, ne? Und dann ist wohl ein Polizist, hat dann nachgeschaut, was denn da los ist.
Gefährderansprache gehalten.
Gefährderansprache heißt das in Deutschland. Der hat bestimmt gesagt, das ist nicht der Anspruch.
Das jedenfalls, Secret Service.
Ja, das, genau, das ist nicht der Anspruch des Secret Service und den Anspruch, den ich an die USA oder den die USA an Attentat hat. Naja, jedenfalls, als der dann diese AR-15, dieses Sturmgewehr gesehen hat, ist der einfach, ist dieser Polizist, ne? Das heißt ja immer, die Republikaner sagen ja dann auch immer, it only takes a good guy with a gun, ja. Der good guy with a gun hat sich gesagt, nee, this is above my pay grade, ja. Und ist einfach wieder runtergegangen von diesem Dach.
Vielleicht merkt ja keiner was.
Ja, vielleicht merkt keiner was. So. Gut. Und in dem Moment hat dann also dieser Schütze die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und hat sich gedacht, okay, wenn jetzt schon der Polizist gesehen hat, was ich hier mache, dann sollte ich jetzt mal ans Werk gehen und hat dann eben einige Schüsse dort aufs Publikum und auf Donald Trump abgegeben. Donald Trump hatte tatsächlich sehr viel Glück. Wenn sein Kopf nur so ein bisschen andere Position gehabt hätte, dann wäre sein Hinterkopf weg gewesen. Und das hat jetzt auch schon diese ganze religiöse Rechte in den USA dazu veranlasst, nochmal mehr zu betonen, dass Trump ja quasi der von Gott gesandte Messias ist, um da in den USA jetzt mal richtig schön aufzuräumen und so weiter und so fort, weil anders sei das ja nicht zu erklären, dass er da nur von dieser Kugel gestriffen worden ist und nicht umgebracht. Ja, es gab auf Seiten der Demokraten, wie das so üblich ist, die haben das alles verurteilt, wie man das als guter Demokrat so macht, wobei ich dann schon immer das auch wieder ein bisschen komisch finde, weil ich ja immer der Meinung bin, dass sich das von selbst versteht, dass man sowas verurteilt, ja. Also, ja, ich weiß nicht, wie da deine Position ist, aber ich find's schwierig, wenn das so eingefordert wird und das dann so ostentativ nach außen getragen wird.
Ja, guter
wird.
Punkt, klar. Ist halt wohl so ein Ritual. Was ich immer in solchen Situationen sehr verfehlt finde, ist, wenn dann einer sagt, dieses feige Attentat. Weil man sagen muss, das mag ja viele Adjektive geben, auch abwertende, um so etwas zu beschreiben. Aber feige ist es nun wirklich nicht. Also ja. Ist heimtückisch, das muss man sagen. Nutzt die Arg- und Wehrlosigkeit des Präsidenten etwas aus. Aber feige, muss man sagen, finde ich, ich bin kein Anhänger von Attentaten, aber auch dieses feige Selbstmordattentat, wo sich jemand so voll in die Luft sprengt, wo man sagt, nee, also feige, das ist alles ganz schlimm, aber feige ist es nicht. Naja, also dieses Ritual ist natürlich ein bisschen komisch. Ja. Ich finde allerdings andererseits, man kann damit leben, dass das dann alle nochmal einmal verdammen müssen. Ne?
Es erfüllt halt eine Funktion, es treibt halt insbesondere die demokratischen Kräfte dann da irgendwie in die Defensive, weil irgendwie insinuiert wird, die müssten sich nochmal irgendwie davon distanzieren aus irgendeinem Grund. Also es ist schon
sehr schräger.
Das kostet
natürlich schon eine gewisse Überwindung, zu sagen, dass einem irgendetwas, was Donald Trump widerfährt, dass man das nicht gut findet. Ne? Das kostet echt Überwindung.
Genau. So, und es gab auch ein Todesopfer, Corey Comparatore, 50 Jahre alt, ich glaube Feuerwehrmann.
So eine Scheiße, das tut mir
wirklich
leid.
Genau, er war ein Volunteer-Firefighter. Er war eigentlich ein Project and Tooling Engineer, steht hier. Was das genau ist, weiß ich jetzt nicht.
Werkzeugmacher.
So, und uns wurden zwei Menschen schwer verletzt. Joe Biden hat bei der Witwe, bei Frau Comparatore angerufen. Beziehungsweise wollte sie anrufen.
Hat nicht geklappt,
weil sie nicht mit ihm sprechen wollte. Weil sie dann gesagt hat, ich habe jetzt nichts gegen Joe Biden. So, ja, also Joe Biden hat ja auch mit dem Attentat nichts zu tun und so. Ja.
Gut, dass du es nochmal sagst, ja.
Ja, ist gut, dass du es nochmal sagst. Sie hätte nichts gegen Joe Biden, aber ihr Mann hätte das nicht gewollt. Ihr Mann hätte das nicht gewollt, dass sie mit Joe Biden spricht. Und Donald Trump hat sich noch nicht gemeldet. So. Ja, so kann es gehen. Ja, Was noch? Ja, also was jetzt natürlich passiert, ist dieser große Backlash quasi der Republikaner, dass die das jetzt quasi benutzen wollen, um sich so ein bisschen gegen jede Form von Kritik zu immunisieren. Es waren auch ganz schnell Republikaner ganz vorne mit dabei, die dann irgendwie so meinten, ja, also Joe Biden, der hätte ja quasi die Öffentlichkeit dazu angestachelt, dass es zu so einem Attentat kommt. Jetzt muss man dazu sagen, dass dieser Thomas Matthew Crooks wohl registrierter Republikaner war und er hat mal für irgendwie ein Progressive Turnout Project irgendwie gespendet, $15, dass ein, hier steht, a liberal voter turnout group through the Democratic Donation Platform Act Blue. Okay, this donation was made in the same day that President Biden was sworn into office. According to the Progressive Turnout Project, he made the donation in response to an email about tuning into the inauguration. He was unsubscribed from the group's mailing list in 2022. Ja, also, es gibt kein Manifest oder irgendetwas, was darauf schließen lässt, was der Gutste sich dabei gedacht hat. Was ich erstmal ungewöhnlich finde, weil eigentlich gibt's bei sowas ja immer irgendein Bekennerschreiben. Aber wenn wir nicht mehr klären, was gibt's noch? Ja, was ich krass finde, ist halt, also diese Reaktion, dass also betont wird, ja, es müsse klar sein, also gab es dann ja auch in Deutschland Leute, die dann sagen, ja, es müsse klar sein, dass das keine Art der politischen Auseinandersetzung sein könnte, woran ich mich störe, weil ich sage, niemand kommt auf die Idee, dass ein Attentat eine Form der politischen Auseinandersetzung sein könnte. Das ist per Definition, weißt du, Politik ist irgendwie die friedliche Verteilung von Ressourcen durch Wahlen, ja. In dem Moment, in dem du anfängst, auf andere Leute zu schießen, insbesondere Politiker, verlässt du ja den politischen Raum. Also natürlich hat ein Attentat auch immer eine politische Qualität, aber es käme niemand darauf zu sagen, dass ein Attentat ein Mittel der politischen Auseinandersetzung ist. Und deswegen finde ich das immer so komisch, wenn dann betont werden muss, dass es das nicht ist.
Ja, das ist letztlich auch eine Unterform davon, ist ja, dass die falsche Verteidigungsstrategie, jetzt wirklich in den Niederungen des Verteidigungsverhaltens, wo du dich gegen irgendeinen Vorwurf verteidigst, den gar keiner erhoben hat.
Ja, ja.
Also du sagst, nee, ich habe meine Frau nicht geschlagen. Ach so, wie kommst du denn darauf?
Ja, genau.
Also, wir sind jetzt eigentlich wegen Trunkenheitsfahrt hier.
Ja, genau. Ja,
und
genau,
du sagst, ich habe meine Frau nicht geschlagen. Und das ist dann schon ein bisschen doof. Und ja, dieses Unbehagen, an der Stelle teile ich den Unbehagen gegenüber dem Ritual, sich zu distanzieren, wenn man dann noch sagen muss, dass es also der Einsatz von Assault Rifle kein Mittel der politischen Debatte ist, da irgendwann hört es dann doch ein
irgendwann
bisschen wird's, auf.
Irgendwann wird es ein bisschen blöd. Was man auch berücksichtigen muss, ist natürlich, dass Donald Trump und die Republikanische Partei in den vergangenen Jahren, insbesondere während seiner Amtszeit, aber auch danach demokratische Normen mit den Füßen getreten hat. Und als der Ehemann von Nancy Pelosi nachts in seinem Haus überfallen worden ist und der Ehemann Nancy Pelosis mit einem Hammer attackiert wurde und er am Kopf verletzt worden ist, da gab es in der Republikanischen Partei vor allen Dingen Spott und auch Donald Trump hat sich da irgendwie so abfällig geäußert, ne? Und ich finde, das spielt schon auch eine Rolle. Also du kannst nicht so gewisse öffentliche Rituale für dich in Anspruch nehmen, wenn klar ist, dass du dich in einer vergleichbaren Situation komplett anders verhalten würdest. Also das fängt ja bei Donald Trump damit an, dass er 2016 im Wahlkampf insinuiert hat, naja, also ne, hier die Hillary Clinton, die will euch ja die Waffen wegnehmen, aber möglicherweise könnten da ja mal die Second Amendment People irgendwas tun. Und the Second Amendment ist halt dieser Paragraph der amerikanischen Verfassung.
Verfassungszusatz.
Verfassungszusatz, danke, wo es um eben the right to bear arms, also das Bären damit zu tun haben, weiß ich jetzt auch nicht. Und wenn Donald Trump dann da also von Second Amendment People spricht, dann ist natürlich irgendwie klar, worum es geht. Ne? Donald Trump ist jemand, der January 6, ne, also der öffentlich ja schon auch zu Gewalt aufgerufen, sie angestachelt hat. Und da finde ich es dann wirklich schwierig.
Ja, der Rechtsbegriff, in dessen Richtung das geht, ist ja die Verwirkung. Das würde ich dann, irgendwann kannst du dich auf ein Recht, das du so missbraucht hast, da kannst du dich dann nicht mehr berufen. Ja. Das ist Verwirkung.
Ja.
Und ja, das ist in der Tat, also ich meine, auch Donald Trump hat natürlich nichts, selbst Donald Trump hat nicht, auch nicht, das Recht verwirkt auf körperliche Unversehrtheit, würde ich mal sagen. Und aber es entstehen natürlich totale Dissonanzen, wenn dann Donald Trump sozusagen Respekt im Umgang miteinander einfordert und erbittet. Es gibt auch, was gar nicht sofort zurückgewiesen wurde, ich glaube in der Tagesschau war so ein Medienwissenschaftler zu Wort gekommen, der, wie es sich gehört, die Medien auch mitverantwortlich macht für solche Ereignisse. Das geht natürlich gar nicht. Ich glaube, eine Erörterung dieses gescheiterten Attentats, ist auch so ein schöner Begriff, finde ich. Ich muss sagen, das trifft vielleicht auch ein bisschen, wenn man überlegt, gescheitertes Attentat, ist das so der Begriff, dass man sagt, so leider gescheitert oder was meinst du?
Es ist ja nicht gescheitert. Es war ja ein Attentat. Es kommt ja, erstmal kommt es ja darauf an, wie definierst du das Ziel, ja? Also gescheitertes Attentat ist tatsächlich so ein bisschen, also es ist auch deswegen eine etwas paradoxe Formulierung, weil wir ja gar nicht wissen, was der Attentäter überhaupt erreichen wollte. Ja.
So. Kann man so ein bisschen aus den Umständen schlussfolgern, glaube ich, ne?
Man könnte es auch anders interpretieren, aber das wäre dann jetzt ein bisschen arg verschwörungstheoretisch, da würde ich mich eigentlich nicht hinbegeben, aber ich sag's dann halt doch, ne? Aber es muss schon raus. Also gerade im Faschismus, ne, diesen Akzelerationismus, also dass du sagst, die Umstände müssen sich quasi immer mehr beschleunigen, es muss immer mehr eskalieren und in einer, sag ich mal, Gesellschaft, die dann komplett im Chaos ist. Also wo man auch gar nicht mehr die Luft angehalten bekommt, um mal durchzuatmen, weil immer krassere Dinge passieren. Die Gesellschaft ist dann reif für den faschistischen Umsturz, für die faschistische Revolution. Und mich macht es schon stutzig, dass es kein Bekennerschreiben von dem Typen gibt. Das kennt man zum Beispiel vom NSU auch, vom nationalsozialistischen Untergrund. Der hatte auch keine Bekennerschreiben. Da sagt man dann, die Tat spricht für sich selbst. Und auch ein Republikaner oder ein Anhänger Trump weiß, dass er mit einem Attentat, bei dem Trump nicht ums Leben kommt, ihm wahrscheinlich mehr nützt als schadet. Und dass dann möglicherweise sich so ein junger 20-Jähriger irgendwie denkt, komm, einer muss es ja machen, ich opfere mich für die gute Sache und mache da ein bisschen Rambazamba und das wird dann Trump und allen nützen. Vielleicht hat er auch
gedacht, stellen das hier als Möglichkeit vor.
Im Raum. Ich sag nicht, dass das
ist ja ein
so
interessantes
ist.
Gedankenspiel.
Es ist ein interessantes Gedankenspiel. Es ist eine Möglichkeit. Wir werden es leider nicht erfahren. Es sei denn, es tauchen noch irgendwelche E-Mails auf oder so. Aber es wäre natürlich auch eine Lesart. Mich macht, wie gesagt, das mit dem, dass es keinen Abschiedsbrief gibt, kein Manifest. Aber vielleicht hat der Gutste auch gedacht, weil es gibt ja eine Tradition in den USA, während es US-amerikanischen Polizisten ja extrem schwer fällt, schwarze Menschen nicht sofort zu erschießen, wenn sie sehen, ja, aus was für einem Grund auch immer. Ja.
Vor allem, wenn sie deren Rücken sehen, fällt es besonders schwer.
Das korreliert quasi. Genauso wie es ihnen sehr schwer fällt, nicht sofort die Waffe zu ziehen, wenn sie einen Schwarzen sehen, fällt es ihnen oft extrem schwer, solche Attentäter zu erschießen. Es gab da diesen Amoklauf in einem, ich glaube, Kino in Texas war das, wo der Typ also während einer Filmvorführung von, ich glaube, The Dark Knight Leute erschossen hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob es der Amoklauf war oder ein anderer, aber ich glaube, die sind mit dem danach noch, nachdem sie ihn festgenommen haben, sind sie noch irgendwie zum McDonald's gefahren und haben beim Drive-In noch irgendwie Hamburger besorgt oder so. Also das ist schon alles sehr bizarr, wie viel Mühe sich die US-amerikanische Polizei gibt, Attentäter nicht zu erschießen, wenn sie denn weiß sind. Und vielleicht hat er damit gerechnet. Vielleicht hat er gedacht, ich krieg noch meinen Day in Court und kann dort dann erklären, was ich da gemacht habe. Wir werden es nie erfahren. Ja, also wie gesagt, es ist, finde ich, eine schwierige Situation, die da entstanden ist. Ich finde es auch schwierig, Leuten irgendwie abzusprechen, sich, also wenn du da jetzt auf Twitter dich irgendwie dahingehend äußerst, dass du dir so denkst, naja, also das wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen, wenn Trump ums Leben gekommen wäre oder so. Ich finde es ist nicht besonders schön, aber es ist auch irgendwo, ist es menschlich. Und du hast so ein bisschen das Präventionsparadox, ne? Also weiß ich nicht, wäre Adolf Hitler in seiner Festungshaft in, was war das, Landsberg am Lech, erschossen worden, wird heute wahrscheinlich niemand mehr wissen, wer Adolf Hitler ist. Und insbesondere die Millionen von Menschen, die durch den Nationalsozialismus ums Leben gekommen sind, würden nicht wissen, dass sie sonst ums Leben gekommen wären. Ja, das ist dann so ein bisschen dieses Präventionsparadox, ne? Aber wenn du dir anschaust, was für eine Politik Donald Trump betrieben hat als Präsident, wenn man sich dieses christo-nationalistische Project 2025 anguckt, dann muss man jetzt nicht unbedingt ein Hellseher sein, um zu erahnen, dass Donald Trump die amerikanische Demokratie abbauen und umbauen möchte und die USA zu einem autoritären christlichen Gottesstaat machen möchte.
Ja, das Urteil der Geschichte über Thomas Matthew Crooks ist noch nicht gesprochen.
Ja.
Denn es ist noch jung, ja, der Vorgang. Mal sehen, was man darüber in 4, in 10 und in 20 Jahren.
Ich würde sagen, in 2 Jahren. Ich würde sagen,
man
in 2 Jahren.
In 18 Monaten und so weiter. Wird sich noch zeigen, wie man dann zu Thomas Matthew Crooks steht. Wir werden es sehen.
Die Leute, mittlerweile sind sich ja auch alle einig, dass das gut gewesen wäre, wenn das 1939 im Bürgerbräukeller funktioniert hätte, ja. So, also das glaube ich.
Und auch Georg Elser hat es zu spätem Ruhm gebracht.
Ja.
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 Ja, so. Kein Gespräch über das Attentat, gescheitert oder nicht gescheitert, wie man es nennen will, ohne den Verweis darauf, dass die Pose, die Donald Trump eingenommen hat, unmittelbar nachdem ihm ein Projektil
schon fast
durchs
ein bisschen
Ohr
eingeübt, ne?
geflogen ist. Wie auch immer, jedenfalls in ihrer Wirkung und Komposition exzellent war. Das war,
ja,
wenn es so ist, dass das tatsächlich ein überraschendes Attentat auch für ihn war, dann ist es natürlich, finde ich, ist das schon ein politischer Instinkt, wie ihn ansonsten wahrscheinlich nur ein Hirsch im Wald hat oder so etwas, ja, auf dem absoluten Höhepunkt der Brunftzeit.
Hätte man jetzt von einem dementen 80-Jährigen gar nicht erwartet, ne? So.
Gesagt, das ist ja mit der Einschätzung der kognitiven Fähigkeiten und dem Einfluss, den das Alter bei Donald Trump darauf hat, das ist extrem schwierig, weil, also ich meine, das Referenzmaterial ist ja enorm schlecht, was es da gibt. Aber jedenfalls, also dieses Bild, das er da und wie er denn da steht und
ja,
das Quatsch da, Fight, Fight, Fight ruft,
ja,
das ist natürlich was, womit er das amerikanische, ja, Herz und die amerikanische Seele bedient.
Gleichzeitig, ja, muss ich natürlich sagen, diese ganzen Leute, die dann dieses Foto getwittert haben und dann gesagt haben, jetzt ist die Wahl gelaufen. Ja,
es nervt
also
natürlich.
Das
es nervt ist, enorm.
Das ist so dumm und so unseriös. Es wurde vollkommen zu Recht angemerkt, Teddy Roosevelt, Opfer eines Attentates. Das war sogar bei Roosevelt. War das Roosevelt? Ja, ich glaube schon. Da war das sogar so, dass der danach noch eine Rede gehalten hat. Ja, stark
blutend. Also wir sollten vielleicht in der Tat damit enden, for the avoidance of doubt, ja, dass dieses Attentat Donald Trump nicht ein Müh besser macht, als er vorher war. Er ist und bleibt eine unendlich gefährliche, gewissenlose, brutale, menschlich völlig inakzeptable Gestalt, die riesigen, immensen Schaden auf der ganzen Welt anrichten wird und schon angerichtet hat. Das ist er vor dem Attentat gewesen und nach dem Attentat hat sich überhaupt nichts daran geändert. Er ist weiterhin an einer schweren Persönlichkeitsstörung, von einer imponierenden Persönlichkeitsstörung geprägte Figur, und daran hat sich auch nichts geändert. Er ist jetzt nicht plötzlich toll. Und das muss man natürlich dazu sagen.
Ne? Man muss dazu sagen, dass also Roosevelt war es tatsächlich, der am 14. Oktober 1912 gab es ein Attentat auf ihn. Der Schuss wurde aus nächster Nähe abgegeben und er erlitt eine Fleischwunde und hielt danach eine über 60 Minuten lange Rede und wurde danach erst ins Krankenhaus gebracht.
Ja, und, schwache Performance von Donald.
Roosevelt trat damals nicht für die Republikaner an, sondern für die Progressive Party und hat damit dann die Stimmen der Republikaner quasi aufgesplittert und dadurch wurde dann Woodrow Wilson Präsident. Und es gab ja 1981 ein Attentat auf Ronald Reagan, ein bisschen ernster war. Und da stiegen seine Sympathiewerte danach. Und zwei Monate danach gab es dann keinen Effekt mehr. So. Und ich finde es unverantwortlich und auch so ein bisschen defätistisch, wenn also dieses Foto von Donald Trump getwittert wird. Irgendjemand hatte auf Twitter, ich kriege jetzt leider nicht den Namen, irgendjemand auf Twitter hat das auch schön zusammengefasst, weil er gemeint hat, so, sag mal, also ihr seid der Meinung, dass ein Foto den Wahlkampf entscheiden könnte und dann twittert ihr dieses Foto auch noch, ja? So, also das fasst es irgendwie ganz gut zusammen und ich glaube, das ist irgendwie einmal ist es eine self-fulfilling prophecy und dann ist es auch so ein bisschen so dieses, ja, am Ende sagen können, ja, ich habe es ja von Anfang an gesagt. Ich habe ja schon 4 Monate vor der Wahl gesagt. So, und 4 Monate vor der Wahl zu sagen, wie die Wahl ausgeht, ist einfach schlichtweg unseriös. Ich meine, wir erinnern uns alle noch daran, wie wir Anfang 2021 Witze gemacht haben. Die waren sogar richtig lustig über Olaf Scholz Kanzlerkandidatur, weil wir alle fest davon überzeugt waren, es wird entweder Armin Laschet oder Annalena Baerbock. Ja, aber niemand hat mit Olaf Scholz gerechnet. Und ich denke nicht, dass Robert F. Kennedy Jr. oder wie dieser Fritze da heißt, es wird. Der wird aber den Demokraten einiges an Stimmen zocken. Ja, aber auch wenn es im Moment nicht besonders toll aussieht für Joe Biden, was auch größtenteils auf hausgemachte Probleme zurückzuführen ist. Es kommt halt einfach nicht gut an, wenn deine Partei und prominente Befürworter der Demokraten wie Jorge Clooney, wenn die einfach mal öffentlich sagen, ja, nö, also der Kandidat hier, der kann weg, weil da war ja irgendwie die Debate-Performance nicht so toll, ja. Das ist einfach nicht besonders gut. Also insofern hatte das Attentat auf Donald Trump auch etwas Gutes für Joe Biden, nämlich diese doch etwas beschämende öffentliche Diskussion über seine Qualifikation als Präsidentschaftskandidat, die wurde dann doch im Keim erstickt. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass es die Demokraten hinbekommen werden, wieder ganz das Thema wieder in die Öffentlichkeit zu bringen.
Ja, wir werden sehen. Sehr spannend, sehr spannend, sehr spannend. Gute Überlegungen, die doch deutlich über das hinausgehen, was alle sich überlegt haben und alle gesagt haben. Und das ist ja immer ein wichtiges Qualitätsmerkmal für eine Äußerung. Ja, verlassen wir die Außenpolitik, aber nicht so ganz, denn es zeigt sich ja Firmament, ja. Am politischen Firmament zeigt sich ja ein absoluter Senkrechtstarter der Außenpolitik.
Ja, nachdem er Gesundheitsexperte war, vorher Finanzexperte, zwischendurch Energieexperte, in all diesen Feldern nicht besonders viel gerissen hat. Darauf kommen wir auch noch später.
Ja, und jetzt, einiges in die, allerdings naja, in die also falsche
gerissen,
Richtung.
Gerissen, ja? im Sinne von positiv ja. bewirkt, ja. Dass er ein paar Dinge gerissen, im Sinne von eingerissen hat, auf jeden Fall. Ich sage nur, wie war das? 3,2 Milliarden Euro oder 2,3 Milliarden Euro für diese
Macht? Das weiß er selber
das,
nicht so
das
genau.
Das wissen wir selber. Wer kann das schon wissen?
Potato, Potato.
Ja, wir reden natürlich über niemand Geringeren als das Kompetenzvakuum der CDU. Jens Spahn.
The One-Man-Wolfpack. Momentan ja. unterwegs in Milwaukee. Ich dachte, das sei eigentlich eine einzige große Brauerei Milwaukee, aber da ist auch der Parteitag, der Nominierungsparteitag der Republikaner und da läuft der wahrscheinlich wie so ein ja, wie so ein Autoscooter läuft er da rum und
wäre einfach mal ein
beliebt
paar
und alle denken, who is that? Who is that? What's that guy? Und ja, und dann schafft er es also auch tatsächlich, ich musste ihn heute Morgen im Deutschlandfunk zum Thema, also wo der die gesamte US-amerikanische den Wahlkampf einordnet und allen dann mit so steilen Thesen, dass J.D. Vance gar nicht so schlecht sei. Und Donald Trump musste ich mir heute Morgen von Jens Spahn ins Ohr pusten lassen, dass man also auch weiterleben muss, wenn Donald Trump zum Präsidenten gewählt werden sollte. Das macht Jens Spahn, läuft da rum, trifft sich, macht sein super Netzwerk.
Und Spahn sieht das Zitat als Chance, ne? Als Chance. Und er sagt, dass dieser J.D. Vance zum Vizepräsidenten nominiert worden ist, zum Vizepräsidentschaftskandidaten. Und dass er, vielleicht ist es dieses Mal andersrum und wir erleben im Wahlkampf einen Donald Trump, der sich eher staatsmännisch verhält und auf die Mitte zielt. Dieser Parteitag wird da möglicherweise schon in diese Richtung weisen.
Das ist ganz gezielt so
das,
etwas
das
gesagt.
Ist Gaslighting.
Ist Gaslighting, aber ganz gezielt, ganz genau in diese Lücke. Das war bei der EM, wo man so sagt, der hat es in diesen Raum gespielt, den Ball. Hat ja. den Raum gelesen und den Ball da reingespielt. Ganz gezielt das gesagt, was bislang
einfach aus gutem Grund auch niemand gesagt
so hat. Noch keiner gesagt hat. Und wenn du dann eben sagst, die Erde ist, also wenn du dann doch sagst, Mann beißt Hund, dann wirst du damit eben noch einmal eine Schlagzeile bekommen. Und das macht also Jens Spahn. Ich muss ganz kurz auch für eine Sondermeldung insoweit unterbrechen, als dass hier die Redaktion mir im Zusammenhang mit diesem Spahn läuft da in Milwaukee durch die Gegend auch ein Foto von Donald Trump, wie er auftritt, da auf diesem Parteitag reingespielt hat. Und man muss sagen, dieses Verbandspflaster, ja, das man ihm da ans Ohr geheftet hat.
Das ist das größte Pflaster, was sie zur Verfügung.
Das ist das größte Pflaster, ja. Gleichzeitig aber das kleinste Kopfkissen, das man ja. in den USA kaufen ja. kann. Das hat man dem da irgendwie so, ich vermute, das ist auch nur mit so einem ganz kleinen Punkt, mit einem Naturkleber, da, mit dem er sonst seine Haare festklebt,
ja.
ist ihm dieses kleine Kissen da an das Ohr geheftet.
Ja.
Sieht aus wie so ein Puppenkissen, ja, wahrscheinlich aus der Puppenstube.
Die Bedingung war von Jeffrey
von seiner
Epstein.
Letzten Freundin.
Von Jeffrey Epstein. Und, ich denke, die Bedingung war, dass man es vom Weltall aus musste man sehen können.
Ja, gut, jetzt leider Exkurs zu Ende. Der Weltstaatsmann, der Younger Statesman, Jens Spahn, also da läuft er herum. Gleichzeitig widerfahren ihm Dinge, die also im Grunde genommen seine politische Karriere an den Rand des Abgrunds und darüber hinaus bringen ja. müssten, aus einer Quelle wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Ja.
Weder besonders investigativ und noch, und das sogar noch weniger CDU-kritisch, finden also sich Mails aus Spahns Gesundheitsministerium und vor allem von ihm. Und ganz offenbar wir kommen zum Thema Masken, hatten wir beim letzten Mal auch, dass das Bundesgesundheitsministerium einen Preis von 4,50 Euro da pro Maske gezahlt hat, was eben bei ein paar hundert Millionen Masken richtig teuer wird. Und zwar nicht für Jens Spahn, sondern für Christopher und Ulrich, für die arbeitende Mitte, wie die SPD sagen würde. Und jedenfalls, E-Mails tauchen auf, in dem also die zuständigen Fachabteilungen des damals von ihm geleiteten Bundesgesundheitsministeriums sagen: Nochmal, Jens, bevor du dich an den Markt gehst, versuch's doch mal, bevor du mit 4,50 Euro da ins Rennen gehst,
versuch's doch mal mit
3 Euro pro Maske. So schrieb da der zuständige Abteilungsleiter, sei ordentlich, Zitat, ordentlich.
Ordentlicher Preis.
Auch meines Erachtens, also wenn er nicht deutlich mehr als ordentlich da geschrieben hat, meines Erachtens also auch nicht gerade so aus dem Lehrbuch des kultigen Kaufmanns, der Preis ist doch ordentlich, würde man sich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr differenziertere Betrachtung wünschen. Aber jedenfalls, dann kommt der Spahn. Dann kommt der Weltpolitiker Spahn, der gordische Knoten für Jens Spahn, also wirklich das, was für anderen eine simple Schleife ist, entwirrt er sofort, sagt, nö, 4,50 ist doch super. Ja. 4,50 super. Und ja, also Grunde genommen wusste damals an vielen Stellen wusste man damals, das gilt sogar für Christopher und mich, wusste man nicht so genau, wie es laufen würde. Es war vieles neu und man wusste vieles nicht. Aber eins wusste Jens Spahn schon, dass man es auch mal mit 3 Euro pro Maske hätte versuchen können. Sagte nein.
Ja. Und das zu einem Zeitpunkt, wo ja davon auszugehen ist, dass der schon mit irgendwelchen CDU-Hoschis im Gespräch war. Und das lässt, also überall, nämlich dann so Maskendeals, und das lässt sich ja tatsächlich nicht vermitteln, ne? Also außer, dass sich da irgendjemand mit irgendwas bereichern wollte, weil wir erinnern uns, normalerweise hüpft die CDU rum von hier bis Bischkek und sagt, die schwarze Null, wir müssen sparen. Und der Abteilungsleiter, also jetzt nur mal zum Vergleich, ne, im Moment kostet, und das wird damals wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, also vor der Pandemie, im März 2020 natürlich nicht mehr, aber eine FFP2-Maske jetzt kostet 55 Cent. Also wenn du dir da eine 20er-Packung kaufst bei Siegmund. Ich nehme mal an, wenn du dir da irgendwie 1000 Masken kaufst, kriegst du sie noch mal billiger als 55 Cent. Und
also 3 Euro ist ordentlich.
3 Euro ist schon irgendwie 600%, ja, von den 50 Cent, die so eine Maske normalerweise kostet.
Ja, aber allein wenn man mal den feststehenden Sachverhalt nimmt und solche Sachen, also allein wenn man wirklich alles außer Acht lässt, was nicht hundertprozentig feststeht. Also zum Beispiel steht es ja nicht hundertprozentig fest, also außer vielleicht für dich, nicht hundertprozentig fest, dass das zum Beispiel korruptive Vorgänge waren, dass es bewusste Bereicherungen gegeben hat, von denen auch Jens Spahn wusste. Selbst wenn man das alles außer Acht lässt und da kommt aus der Fachabteilung, aus der Fachebene des Ministeriums, kommt der Vorschlag bei diesem Open-House-Verfahren, wo man wirklich sagt, stellt uns die Masken dahin, wir zahlen, stellt uns dahin, was ihr wollt, Menge, wie ihr wollt, und stellt uns das dahin, wir zahlen das. Und da kommt dann die Fachabteilung und sagt, man macht das doch erstmal mit 3 Euro. Und der sagt, und das ist hier auch in diesem FAZ-Artikel, der sagt offensichtlich, nachdem dieser Vorschlag aus der Fachabteilung gekommen ist, lautet die Rückäußerung, guten Morgen, nach Entscheidung des Ministers, jetzt bitte wie folgt finalisieren, Doppelpunkt 4,50 netto und bis 30. April. Da entscheidet er sich genau gegen diese 3 Euro. Und wenn man allein das nimmt, bedarf es jedenfalls, muss man ihn stellen, da muss er dann sagen, was er sich da eigentlich bei gedacht hat, wie er dazu kommt. Da kann man nicht, darf man nicht einfach sagen, Jens Spahn, was meinen Sie denn eigentlich zu J.D. Vance und seinem Buch Hillbilly Elegy? Nein, da muss man den Jagen ist ein belastetes Wort. Da musst du ihn aber stellen, da musst du ihn konfrontieren. Das kann man nicht so durchgehen lassen. Den kann man nicht jetzt morgen schon wieder zu irgendwas zur Atomkraft befragen und zur Schuldenbremse und das wild durch die Gegend verbreiten, wenn selbst die FAZ herausfindet, dass der totalen Riesenmurks da gebaut hat. Ja, ist aber trotzdem so. Bist du noch da oder bist du vor Wut geplatzt?
Ja, ich bin noch da. Wenn man Spahn und E-Mails eingibt, dann kommen so geile Sachen wie Maskenaffäre, Korruptionsverdacht bei Emix-Deal, versuchter Betrug mit Masken, Spahn bestreitet, Kontakt zu Holt. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr eng wird um Jens Spahn. Ich finde diese ganze Geschichte jetzt mit der FAZ auch deswegen so lustig. Ach so, und man muss dazu sagen, der Schaden, der dadurch den SteuerzahlerInnen entstanden ist, 470 Millionen Euro. Ne? 470 Millionen Euro, muss man an der Stelle sagen, das ist ein Scheuer. Ne? Das ist ein Andreas Scheuer. Ich finde das deswegen so großartig, weil Jens Spahn ja noch vor wenigen Wochen durch die Talkshows beziehungsweise durch die Morgenmagazine Deutschlands gelaufen ist und gesagt hat, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Robert Habeck, er hätte sich über die fachliche Expertise seiner Mitarbeiterin im Wirtschaftsministerium hinweggesetzt und alternative Fakten geschaffen. Und die Bürgerinnen und Bürger, die hätten ein Recht darauf zu erfahren, wer hätte da denn jetzt wann was entschieden und so. Und ich finde es so genial, weil alles, was er erzählt hat, das war Projektion. Der hat sich daran, und deswegen geht er auch dann davon aus, dass der Robert Habeck sowas macht, weil er sich daran erinnern kann, wie habe ich das denn als Minister gemacht? Ja, da wird das der Robert Habeck ja auch genauso gemacht haben, weil ihm die Fantasie fehlt. Das ist ein typisches Symptom von Dunning-Kruger, ne? Wenn du keine Ahnung hast, wenn du auch keine Ahnung davon hast, wie du ein Ministerium zu leiten hast, dann weißt du nicht, dass du ein total beschissener Minister bist. Ja, und deswegen schafft das auch Jens Spahn, ne, wo man sich ja fragt, wie macht er das? Wie kann der, obwohl der nichts kann, so selbstbewusst sein? Ja, weil er es nicht weiß. Der kann 470 Millionen Euro gegen die Wand schmeißen, der kann Verträge machen, die dann dazu führen, dass Deutschland noch 2,3 Milliarden Euro mehr bezahlen muss. Das kann der alles machen und es ist ihm scheißegal. Und im nächsten Moment stellt er sich mit dem Brustton der Überzeugung hin und sagt, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss, Robert Habeck und übrigens dieser Rechtsextremist, der jetzt nominiert worden ist als Vizepräsident für Donald Trump, das könnte ja eine Chance sein, den ganzen Bums in die Mitte zu rücken. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Also dieses Gesamtkunstwerk Jens Spahn, Konträrfaszination over 9000.
Das ist auch Wahnsinn, hat es doch Methode. Und das ist, ja, das wissen wir schon seit Hamlet, dass das ganz besonders gefährlich ist. Und Jens Spahn ist also auch wegen dieser Denkwelt, in der er lebt, ist er nicht gut. Der ist nicht gut. Um es mal in einfacher Sprache, aber mit voller Überzeugung zu sagen. Und ja, da müssen wir wirklich, also und ich weiß nicht, liebe Bundesrepublik Deutschland, was passiert, wenn ich den jetzt hier in dieser Woche nochmal im Deutschlandfunk zu irgendeinem Thema höre, weil es nicht ist, Herr Spahn, wir respektieren Ihre Entscheidung, von allem für immer zurückzutreten und ein Kochbuch zu schreiben. Das würde ich gerne hören.
Jens Spahn sagte ja, das mit dem J.D. Vance, das wäre eine Chance. Und ich twitterte gestern, ja, ich würde das als Chance begreifen, wenn Jens Spahn sofort mit dem aufhören würde, was er für Politik hält. Ne? Also man ist es ja mittlerweile gewohnt, dass die Qualität des politischen Personals so ein bisschen nachgelassen hat. Man merkt auch, dass einige von denen schon so 2-3 Mal Corona hatten, ne? Das ist ja auch nicht so gut für den Kopf, aber also Jens Spahn ist tatsächlich nochmal in dieser ganzen Inkompetenzparade ist Jens Spahn tatsächlich nochmal eine eigene Liga oder eine eigene Kategorie.
Ja.
Diese Mischung aus kompletter Inkompetenz und aber totaler Dreistigkeit. Das ist komplett Wahnsinn. Und das
ergänzt durch Unfähigkeit zur Selbstkritik.
Ja.
Und wahrscheinlich auch Charakterdefizite in Komorbidität mit der Annahme, dass andere genauso übel sind wie er.
Vielleicht ist das.
Ja, damit haben wir ihn eigentlich. Wir müssen uns jetzt von ihm lösen.
Vielleicht ist das ein hochfunktionaler Soziopath. Wir werden es nie herausfinden. Es ist auf jeden Fall, wiederholen wir das, was wir bestimmt schon vor einem Jahr gesagt haben in diesem Podcast. Man sollte einfach damit aufhören, Jens Spahn zu interviewen, egal zu welchem Thema. Nur weil dieser Mann der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist, heißt das nicht, dass der ein Recht darauf hat, in den Medien aufzutauchen oder so, ja.
Ich denke, ich werde einfach auch nicht mehr zuhören.
Man darf ihn, also ich gehe ja zumindest davon aus, dass ein, zwei Menschen das dann mitbekommen, die das vielleicht vorher noch nicht mitbekommen haben, und man muss einfach Jens Spahn, man muss ihn aktiv ignorieren, und wenn er was sagt, muss man erklären, warum das, was er sagt, komplett scheiße ist. Und man muss auch die Leute, die mit ihm reden, die ihm diese Bühne geben, die ihn enablen, die muss man auch kritisieren. Von dem, was da passiert, ist das so, wie wenn du einem Alkoholiker jeden Tag eine Flasche Schnaps vorbeibringen würdest. Das ist so die Qualität von mit Jens Spahn reden. Das ist weder für Jens Spahn noch für die Bundesrepublik Deutschland ist es gut.
Ja, Jens Spahn ist nicht gut. Jens Spahn soll nicht mehr interviewt werden. Wenn er dennoch interviewt wird, sollte man ihm keine Bedeutung schenken. Und man sollte seine Äußerungen auch nicht immer großflächig verbreiten, was allerdings geschieht, weil Jens Spahn offenbar ganz gut vernetzt ist.
Die einzigen Fragen, die man Jens Spahn tatsächlich in einem Interview noch stellen sollte, ist: Wie haben Sie Ihre Villa finanziert und haben Sie bei diesen ganzen Maskendeals irgendwelche Kickbacks bekommen, und wenn ja, in welcher Form?
Und die Frage, die sich auch stellt, ist: Ab wie viel 100 Millionen würde er denn von einem Fehler sprechen? Ab der Versenkung von wie viel 100 Millionen?
Ja, da habe ich jetzt gedacht, dass der Satz anders ausgeht, weil ich würde ja tatsächlich Geld sammeln, damit Jens Spahn aufhört, Politik zu machen. Also wenn das notwendig ist,
das
weiß ich nicht,
wie viel nicht man kann man sich nicht leisten. Der ist sehr, sehr teuer. Der hat so viel Knete da eingenommen.
Ja.
Das ist
wahrscheinlich ein mittlerer, auch zweistelliger Millionenbetrag.
Wenn wir alle Bezahlkarten zusammenlegen, dann kriegen wir das nicht hin.
Die Bezahlkarte für den Ausländer, das heißt natürlich ein bisschen anders. Ich habe das jetzt.
Es ist die: Wir zeigen dir mal, wer hier Herr im Haus ist,
ja,
Karte.
Und wo auch jetzt auch schon jüngst herauskam, dass diese Bezahlkarte ein komplettes Bürokratie-Monster ist. Also es ist nicht schön, irgendwie jeder Euro muss so ungefähr genehmigt werden. Es ist ähnlich wie Jens Spahn. Es ist einfach nicht schön. Es ist derselbe Formkreis. Und da gab es einen Artikel, den fand ich erstmal interessant von der Überschrift her, weil ich gedacht habe, ach ja, das ist ja interessant. Und dann wurde der Artikel aber noch besser. Und zwar nicht die Berliner Zeitung, sondern die BZ. Die BZ aus dem Hause Axel Springer schrieb am 16.07., das war gestern, schrieb sie um 11.44 Uhr: Von linken Aktivisten Flüchtlinge zum Bezahlkartenbetrug angestiftet.
Nein.
Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist aber interessant. Das würde mich aber interessieren, wie dieser Betrug, wenn ich so einen juristischen Begriff höre, dann denke ich natürlich direkt immer, dass da eine, wie auch immer, geartete Straftat, irgendein Vergehen stattgefunden hat. Aber
Betrug ist ein Fachbegriff, das kann ich bestätigen.
Aber weit gefehlt. Es geht dann in dieser Geschichte darum, dass es in München AktivistInnen gibt, die eine Aktion gegründet haben oder die eine Aktion schon länger haben, die sich nennt Offen bleiben München. Und da diese Aktivisten, jetzt schreibt Jetzt schreibt die BZ hier.
Also wirklich ein teuflischer Plan.
Es ist so ein bisschen wie bei Scooby-Doo, wenn er dann sagt, mein Plan wäre aufgegangen, aber dann musstet ihr Kinder mir ja dazwischen kommen. So, die Linksaktivisten stiften Flüchtlinge dazu an, mit der Bezahlkarte Gutscheine im Supermarkt zu kaufen. Und also diese später an Sammelpunkten von Aktivisten gegen Bargeld im gleichen Wert einzutauschen. Damit ist es möglich, die vollen 460 Euro, die ein volljähriger, alleinstehender Flüchtling bekommt, in Bargeld umzuwandeln. Der ganze Sinn der Bezahlkarte ist damit dahin.
No
Ausrufezeichen.
Shit.
Und das, meine lieben HörerInnen, die Menschen, die Lauer und Wena schon länger hören, waren einfach früher informiert, denn
wir haben damit gerechnet.
Aufgrund der hohen kriminellen Energie, die Ulrich und ich an den Tag legen, waren wir natürlich aufgrund unserer präkognitiven Fähigkeiten in der Lage, ein solches Szenario vorherzusehen und zu antizipieren. Und man muss diesen AktivistInnen von Offenbleiben
Kudos zu Lisa
München,
Pöttinger. Wer
muss
nicht,
mal,
aber brava, brava.
Also laut Burkhard Ohlenbräuch ist sie eine linksradikale Aktivistin.
Ja.
So, und man muss denen wirklich zugute halten.
Der Verfassungsschutz hat sie mit einem Rossmann-Gutschein gesehen.
Ja, man muss dazu sagen, die Daumen hoch, weil sie da den Umtausch 1:1 machen.
Der ganze
Sinn
der Bezahlkarte
ist
dahin.
Der ganze Sinn der Bezahlkarte ist dahin. Das ist diese Empörung in dem Satz, die finde ich gut. Der ganze Sinn
nicht auf der Nase rumtanzen lassen.
Der Bezahlkarte ist dahin.
Gehen die voll ab. Ja.
Ist unverschämt, ist das eine Frechheit. So, und ja, es zeigt einfach nochmal sehr schön, was für ein Popanz diese ganze Bezahlkarte ist. Das ist rausgeschmissenes Geld für die. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber man müsste es eigentlich mal recherchieren. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass diese Bezahlkarten dass da irgendwelche Lobby-Heinis von Mastercard und Visa den ganzen Tag in Berlin rumgelaufen sind und das den Leuten schmackhaft gemacht haben, wie toll das wäre, wenn die ganzen Geflüchteten jetzt alle eine Bezahlkarte bekommen.
Ja, ich meine, es ist auch ein bisschen befremdlich, dass da schon vergleichsweise früh entweder das Visa- oder Mastercard-Logo auf der Bezahlkarte drauf war. Denn, also das war ja schon zu Zeiten drauf, zu denen man nach aller Erfahrung eigentlich ausschließen konnte, dass da auch schon entsprechende Vergabeverfahren gelaufen waren. Und das ist ja ein Problem, das jetzt auf einer anderen Ebene, also nicht bei der Ebene dieser Kartenherausgeber, sondern wohl in der Erbringung der Dienstleistung zur Zahlungsabwicklung auftritt, dass da im Rahmen der Vergabeverfahren das stockt, weil da Nachprüfungsverfahren eingeleitet werden. Da gibt es eine Firma Dataport, die den Auftrag bekommen hat und dann andere Unternehmen, die sagen, wir hätten den Auftrag aber auch ganz gerne gehabt. Und das, wie das halt so ist, Vergabe-Nachprüfungsverfahren da anstrengen. Eine ausgesprochen komplexe Materie, dieses Vergaberecht, häufig dann auch noch europarechtlich geprägt, also gar nicht so einfach. Und allein das kostet wahrscheinlich schon mehr, als man mit dieser bescheuerten Karte jemals an Nutzen, was aber auch schwer vorstellbar ist. Jedenfalls kostet die Einführung dieser Karte wahrscheinlich schon mehr, einschließlich der Vergabeverfahren und Nachprüfungsverfahren und shit, kostet wahrscheinlich schon mehr als selbst in den kühnsten Träumen in den kühnsten Gewaltfantasien irgendwelcher strafenden, strengen Väter aus der CDU sie sich ausgemalt hätten. Das ist es ist eben auch ein so großes Ärgernis, weil ich finde, es ist eine der sehr, sehr unsympathischen Dinge auch. Das ist dieser strenge Vaterkomplex, den die da irgendwie nicht rauskriegen. Auch dieses Streben, da den Oberlehrer und den strengen Zuchtmeister, das einerseits zu sein und das den Wählern darzustellen und die applaudieren auch noch. Das ist eine der ganz, ganz unsympathischen Dinge, diese Bezahlkarte. Und weil sie ja auch irgendwie bei vergleichsweise kleinen Beträgen verhindern will, dass davon, dass ja jemand, der 500 Euro im Monat hat, wollen die verhindern, dass er von diesen 500 Euro sich noch 75 Euro abspart und die irgendwo in sein unter Wasser stehendes Heimatland schickt. Es ist so wahnsinnig unsympathisch und dann läuft das so schlecht. Und dann lässt es sich doch natürlich anständig umgehen und rechtmäßig umgehen.
Ja.
Was soll das? Was rechtmäßig umgehen? Dass die Bildzeitung da Betrug, da müsste jetzt auch hier diese Linksradikale,
ja,
müsste dagegen vorgehen, weil das wäre
äußerungsrechtlich, ne? Ja.
Das wäre äußerungsrechtlich auch durchaus möglich, wenn man da in Zusammenhang gebracht wird mit
einer
Straftat. Und geschildert wird, dass man ein strafloses ist ein guter Verhalten Hinweis.
Vielleicht
geschildert wird.
Schreibe ich den mal.
Ja, sollte die sich gegen wehren, ne? Denn ja, also Betrug setzt ja voraus Täuschung, Irrtum, Vermögensverfügung, Vermögensschaden, ja, alles
ach,
miteinander
das ist,
verbunden.
Das ist toll.
Und das ist nicht
toll.
Der Fall.
Die ja, das ist super, dass ich hier auf der Offenbleiben München Webseite bin. Also dafür, dass das alles irgendwie Linksradikale sein sollen, sehen die aber hier auf diesem Dings sehr gesittet aus. Offenbleiben, Ausrufezeichen für eine solidarische Gesellschaft. Das ist natürlich etwas, das kann niemand im Hause Axel Springer gut finden, eine solidarische Gesellschaft, weil da in einer solidarischen Gesellschaft kommen die Leute möglicherweise sogar noch darauf, sich mal damit auseinanderzusetzen. Was ist eigentlich schlimmer, dass ein Geflüchteter 460 Euro im Monat bekommt oder Stefan Quandt und Susanne Klatten jeder jeweils 460 Millionen Euro im Jahr BW-Dividende.
Ah gut,
dass
die jetzt auch noch so untergebracht wird.
Ja, 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 heute, das ist, ich hake hier alles an meiner Bingo-Karte ab.
Ich würde noch bei diesen schweren Straftaten von der Linksextremistin nochmal bleiben.
Ja, ja.
Denn das Organ Bild-Zeitung, die haben das dann auch mit dem zuständigen bayerischen Innenministerium erörtert. Und das hat geäußert, das Vorgehen ist im Innenministerium bekannt. Gut, uns war es schon bekannt, bevor es das Vorgehen überhaupt gab. Und dann hat der Sprecher des Ministeriums gesagt, das Vorgehen kann durch das Innenministerium nicht verhindert werden. Das spricht ja dagegen, dass es eine Straftat ist, allein. Also schon nach der Einschätzung des bayerischen Innenministeriums, das sicherlich nicht immer die bürgerfreundlichste Auffassung in Rechtsfragen, in Strafrechtsfragen vertritt. Selbst die sagen auf Anhieb, das Ganze auch nachdem du den wahrscheinlich kaum angeboten, aber selbst wenn du Rechtskundeunterricht in der 4. Klasse hattest, kannst du sagen, nee, das ist keine Straftat. Ja, und das Innenministerium kann das auch in Bayern. Also, ja, Bezahlkarte, ole, ole.
Wir, ja, und jetzt muss man
gift
sagen,
that keeps on giving.
Ja.
Und ein
ja,
von dir
ja, ja, ja,
häufig ja verwendeten Spruch, den
ja,
ich gerne
ja
übernehme, den ich gerne ja abgeschrieben habe, zu
ja
verwenden.
Und auf dieser Webseite, das ist ganz toll, offen für Kartentausch, 50 Euro Bargeld ist nicht genug. Ja. Da machen die direkt Werbung für die. Also Montag, Mittwochs und Donnerstags kann man an verschiedenen Locations in München jeweils für so 3 bis 4 Stunden eben diese Gutscheine umtauschen. Und das Schöne ist, es gibt da so Plakate, ja, in ganz vielen verschiedenen Sprachen, auf Deutsch, auf Englisch, auf, ich glaube, Échange de cartes, das ist Französisch.
Hallo.
Carte de Gishimi, ich kann kein Türkisch, aber es ist es. Dann auf Arabisch.
Vielleicht versuchst du das nicht unbedingt jetzt auf
nein,
Arabisch.
Nein, nein, nein. Also ich, irgendwie Arabisch und ich nehme mal an Syrisch und noch irgendwas anderes. Syrisch ist Arabisch. Da merkt man, das ist auf jeden Fall eine meiner ganz großen Stärken. Nein, finde ich wirklich toll. Also muss ich sagen, Hut ab, Kartentausch.
Wir Kartentausch sind auch, ist jetzt nicht abgestimmt mit dem Justiziariat und der Redaktion. Wir würden da auch die Öffnungszeiten gerne und kostenfrei natürlich, wir nehmen auch Karten, würden wir auch gerne verkünden und hier in den Sprachen, die wir können, vorlesen. Also.
Ach so, sagst du das, ja? Also montags, oder? Montags von 14 bis 17 Uhr, ist es halt in München, ne?
An der Dorgelfinger Straße von, 37.
Ja, montags von 14 bis 17 Uhr im Kreisbüro Die Linke in der Schwanthaler Straße 139.
Im Zeckennest.
Mittwoch von 18 bis 20 Uhr im Bellevue di Monaco, ja, in der Müllerstraße 4, Bellevue di Monaco.
Wahrscheinlich haben die in vier Jahreszeiten auch noch eine Außenstelle für die, weil die Flüchtlinge liegen mehr in Saufen und Brausen.
Nach so einer linksradikalen. So, und dann donnerstags um 18 Uhr, von 18 bis 20 Uhr im Liegsalz 8, in der Liegsalzstraße 8. So, und ja, wie gesagt, die sagen hier so, man soll einfach für einen Fuffi ein Aldi, Edeka, Alnatura, Lidl, Rewe oder DM-Gutschein kaufen. Rossmann ist hier natürlich außen vor. Und dann soll man den vorbeibringen und dann kriegt man dafür 50 Euro.
Ja.
Ja.
Teuflisch.
Das ist teuflischer Plan.
Aber wirklich, also so eine schlimme kriminelle Energie habe ich in all den Jahren der Strafverteidigung,
also,
habe ich noch nicht erlebt.
Wenn ich auf der einen Seite Jens Spahn sehe, der durch so ein paar Missgeschicke mehrere Milliarden Euro gegen die Wand geschmissen hat. Und dann hier diese Linksextremisten von Offenbleiben München, die ja hier ganz klar, also ich fühle mich hier an dunkelste Zeiten in Deutschland erinnert. Was hier passiert, das ist, bald werden wieder Bücher verbrannt, Ulrich.
Also anders kann es nicht sein. Ein Fliegenschiss.
Ein Fliegenschiss, genau.
Und diese Jens Spahn und Andi Scheuer.
Man muss auch mal
verbrennt
mal
ein paar hundert Millionchen. Das ist alles wirklich Petitessen. It's so much Peanuts.
Hier sitzen diese tatsächlichen Verbrecher Deutschlands.
Da muss. Das ist auch organisierte Kriminalität. Ich würde die sofort durchsuchen, abhören.
Ja, abhören, durchsuchen.
Schutzhaft.
Hier dieser Typ vom letzten Mal, der gesagt hat, die ukrainischen Männer, die sollen alle an die Front. Für den wäre das doch auch was.
Ja.
Für den wäre das doch auch was, dass der sich mal hierzu äußert und mal festungshaft
hat
fordert.
Eigentlich Jens Spahn schon was zur Bezahlkarte gesagt?
Er hat bestimmt mal was dazu gesagt. Ich suche das. Er hat garantiert was dazu gesagt.
Kommentar zur Bezahlkarte. Mehr Druck auf arbeitsunwillige Erwerbslose fordert er. Tja, Jens Spahn Bezahlkarte.
Aber ich muss sagen, der Grund, warum Jens Spahn also diesen ganzen Quatsch erzählt, ne, das hatte ich vorhin vielleicht gesagt oder auch vergessen, ist aber auch tatsächlich, dass er möchte, dass diese ganzen Überschriften verschwinden. Weil wenn du Spahn-Bezahlkarte eingibst, zeigt dir Google News noch immer einen 4 Wochen alten Artikel der Tagesschau an, wo steht, Bund drohen Milliardenzahlungen im Streit um Corona-Maskengeschäfte. Der versucht gerade da so ein bisschen Search Engine Optimization zu machen.
Ja, findet man jetzt gar nicht auf Anhieb, aber schön. Also man hat jedenfalls noch Jens Spahn Bezahlkarte, bringt noch einiges an Maskenkauf.
Jens Spahn, Deutschland wirkt wie ein Freizeitpark. Ging es da nicht um Bezahlkarte?
Ja, müssen wir nochmal separat recherchieren. Ist ja jetzt auch, wenn wir noch Zeit mit Jens Spahn, dann bleibt
ja,
uns ja leider noch.
Ist halt
noch
die Frage, wann die Immunität aufgehoben wird. Was ich nicht verstehe, also wenn ich ein Berliner Staatsanwalt wäre, und das ist ja auch nur noch eine Frage von Jahren, bis das so ist. Wenn ich ein Berliner Staatsanwalt wäre, dann würde ich sagen, also hier bei diesen ganzen krummen Dingern, da gibt's doch schon jetzt einen Anfangsverdacht und ich würde mal mir gerne die ganzen Konten vom Jens angucken. Ich würde da jeden Stein umdrehen. Das kann doch nicht sein, dass der bei dem, ein Typ, der
das
nicht.
Das sind jetzt so ein bisschen aber auch deine Gewaltfantasien. Ne? Also.
Ja, ich finde, es ist besser, als wenn ich mir jetzt das AR-15 von meinem Vater hole und mich auf irgendein Dach lege. Ja, also ich finde, das ist so schon eine doch sehr erwachsene Art und Weise.
Und es gibt wirklich nur zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder das eine oder es mit dem AR-15.
Ja, dazwischen gibt es nichts. Nein, aber Ulrich, bitte. Wenn du
Tatium non datur.
Also,
Struktur.
Wenn du Bürgergeld beantragen willst, früher Hartz IV, ja, wie du dich da nackig machen musst, wenn deine Eltern, Großeltern ins Pflegeheim kommen, wie du dich da nackig machen musst bezüglich deren finanzielle Umstände und deiner finanziellen Umstände. Also jeder Mensch von hier bis Bischkek, der irgendwie irgendeine Leistung braucht, muss meistens immer angeben, wie es denn um seine Finanzen bestellt ist. Und also bei Jens Spahn, das mit der Villa, Entschuldigung, aber wenn du dir eine Villa für mehrere Millionen Euro kaufst, ja, dann und Bundesminister bist, dann kannst du ja davon ausgehen, dass du gefragt wirst, wie haben sie das finanziert. Und wenn das aus legalen Quellen stammt, das Geld, dann sagst du einfach, wie das finanziert hast. Und wenn, weiß ich nicht, deine Eltern dir noch irgendwie 250.000 Euro Eigenkapital gegeben haben oder so, dann sagst du auch das, weil besser so, als dass es monatelang Gerüchte darum gibt. Aber der Mann.
Typischerweise geben Eltern in den Situationen ja 250.000, hier, kauf dir die Garage davon.
Ja, so. Aber
die Garage.
Ja, gut. Das ist im Hause Spahn, da läuft das alles ein bisschen anders. Aber der Punkt ist, wenn mich jemand fragen würde, Christopher, wie hast du deine Immobilie finanziert, könnte ich dir nachts um drei sagen, wie das abgelaufen ist.
Durch Maskendeals.
So, durch Maskendeals.
Den
Rest habe ich mit Bezahlkarten gemacht. Das ist, sie nehmen hier auch diese Gutscheine an. Nein, womit ich einfach sagen will, ist, das ist doch nicht normal, dass ein erwachsener Mensch, der Bundesminister ist, nicht erklären kann, wie er sein fucking Haus finanziert hat. Und dass er dann, als er das Haus verkauft, vorsorglich JournalistInnen einlädt, um ihnen dann irgendwelche Dokumente zu zeigen, um zu zeigen, ja, hier beim Verkauf ist alles ordentlich gelaufen, da ist überhaupt
ja,
nichts Schräges passiert.
Wir haben so Jens Spahn auch dadurch überführt, dass er ansonsten ja alles weiß.
Ja,
er weiß ja alles.
So, er weiß alles.
Jens Spahn weiß alles.
Er weiß, wie J.D. Vance sich auf Donald Trump auswirkt. Er weiß, dass Atomkraftwerke den Strom in Deutschland billiger machen, Klammer auf, falsch. Er weiß, was eine Maske kostet. Er weiß einfach, was der richtige Preis für eine Maske ist. Im Februar 2020 wusste er auch, dass das kein großes Problem in Deutschland wird, weil das ist nur so ein Schnupfen, ne? Das wird kein Da haben die in Wuhan schon diese Notkrankenhäuser gebaut, wo du dir im Livestream angucken konntest, wie die diese Notkrankenhäuser bauen, ja? Und Jens Spahn hat gesagt, nö, das ist alles gar kein Problem. So, und der kann nicht sagen, wie er sein fucking Haus finanziert hat. Der Typ, der irgendwie 9.999 Euro nimmt für irgendwelche komischen Spendendinner, der will uns sagen, dass er von dem ganzen Geld, was bei diesen Maskendeals geregnet ist, keinen einzigen Euro gekriegt hat. Ja, so. Und sorry, es müssen sich Leute wegen weniger Zeug vom Staat nackig machen. Und ich finde, da sollte einfach irgendein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin, die sich berufen fühlt, da halt mal reinreiten und sagen, Heft raus, Klassenarbeit, das gucken wir uns jetzt mal alles an, weil das passt alles nicht zusammen. Das passt nicht zusammen.
Vielleicht gibt's ja da einen Informanten.
Ja, der erste Schritt wäre wahrscheinlich mal die Steuererklärung vom Spahn zu bekommen.
Ja, ist nicht ganz einfach. Aber ja, ich spreche mal mit den Staatsanwälten, die ich so kenne. Ja. Vertraulich, Hintergrundgespräch. Ja, jedenfalls, also man muss sagen, wenn man irgendwas verkauft, am besten verkauft man es an Jens Spahn, der legt gerne noch einen drauf, aber man muss darauf aufpassen, dass es nicht sein eigenes Geld ist. Bei Geldern, die anderen gehören, ist Jens Spahn von wirklich exzellenter Großzügigkeit.
Ja. Ja, müssen wir jetzt abbinden. Ne?
Augen auf,
müssen
jetzt
wir
abgebunden.
Augen auf bei der Bundestagswahl. Ja, es war auch Wahl in Großbritannien, ne? Da ist ja ein Erdrutschsieg von Labour und es war Wahl in Frankreich.
In Frankreich, es war wirklich massiv was los. Der Stuntman, der einzige Stuntman auf Staatschefebene, Emmanuel Macron.
Wie der da, ja, also
mit einem französischen Motorrad ist er durch über die Peripherie geheizt, wie ein Blöder.
Wenn der Macron, ich habe so ein Foto, der Macron mit Käppi und Lederjacke, dieses Video, da muss ich spontan denken an How Do You Do, Fellow.
Fellow ja, genau,
Children oder Fellow Young People oder wie der Spruch geht.
I was part of a special task force consisting of extremely young looking officers infiltrating high schools.
Ja.
Well. Ja,
und dann,
das aber alles nur so als kleines Potpourri. Ne? Also.
Ja, und dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, was ich wirklich, dieses Foto von Macron, wo er da auf der Couch sitzt mit seinem offenen Hemd und ich mich tatsächlich gefragt habe, wie kriegt der das hin, dieses ganze Brusthaar unter seinem Hemd so zu verstauen, dass man das nicht sieht, dass da ein, also das war mir vollkommen.
Der ist also auch schon ein bisschen verhaltensoriginell,
Das ist bei mir die Konträrfaszination wirklich im positivsten Sinne.
Die Zeit hat ja analysiert, dass also, wenn auf internationalen politischen Ebene jemand, Wenn es da einen gibt, der den Olaf Scholz am allermeisten nervt, dann ist das Emmanuel Macron.
Ja.
Das kann ich mir so richtig vorstellen.
Ich glaube, das Problem ist halt auch, wenn sich Olaf Scholz und Emmanuel Macron, wenn die sich berühren, dann löschen die sich so gegenseitig aus wie Materie und Antimaterie.
Ja, das glaube ich auch.
Das ist deswegen berühren die sich auch nicht. Und was ich aber großartig fand, war, wie also alle Leute nach der Vorwahl oder nach dem ersten Wahlgang in Frankreich gesagt haben, ja, Moment mal, also kompletter Rechtsruck, Marine Le Pen, nächste Präsidentin, Premierministerin, alles ganz schlimm, bla 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 bla. Und dann war ja die Vorsitzende von den französischen Grünen, war ja sehr blickig. Und obwohl die Grünen in Frankreich nur so eine komplette Randerscheinung sind, ja, also so wie hier so ein bisschen, weiß ich nicht, die marxistisch-leninistische Partei oder sowas, ja, hat die es hingekriegt, irgendwie die Chefs von allen wichtigen Parteien irgendwie zu versammeln und Wahlbündnissen. Und dann haben die also konsequent, um den Front National da rauszuboxen, haben die sich konsequent dazu verabredet, immer den erfolgsversprechendsten Kandidaten in den jeweiligen Wahlkreisen zu unterstützen. Und so haben die dann
National
haben die da rausgeboxt. Ja, das ist ja
Rassemblement.
Auch immer das. Rassemblement, ja, früher hieß der Front National, das ist, ich weiß, wenn ich Le Pen höre, dann denke ich auch noch immer an diesen Opa mit der Brille. So,
ja,
das ist,
und der rutscht da auch gerne mal so ein 5 Mark gekostet der Kaffee gestern.
Das sind ja 10 Mark. Nee, auf jeden Fall.
Ja, genau. 10 Mark.
Okay. Kannst du dich noch an das 5-Mark-Stück erinnern? Das 5-Mark-Stück ist schon geil. Das war,
Kindergreisen Heiermann.
Das war, genau. Bist du früher zur Oma gegangen, hast du 5-Mark-Stück gekriegt. Es war nicht alles schlecht. Wir hatten zwar keine Katalysatoren in den Autos, aber dafür gab es noch das 5-Mark-Stück.
Aber dafür durfte vorne noch geraucht werden, wenn man hinten saß.
Jedenfalls, ganz bemerkenswert, das könnte auch Schule machen, denke ich, oder das sollte auch Schule machen. In Deutschland, da ist es nur ein bisschen schwieriger, weil es keine 2 Wahlgänge gibt. Aber die AfD müsste in keinem, also die müsste wirklich, man könnte so wählen, dass die AfD zum Beispiel keinen einzigen Direktkandidaten reinkriegt, wenn es da einfach ein bisschen Absprachen geben würde. Ne? So, aber Wer weiß, warum auch immer. Es ist
vielleicht
kompliziert.
Vielleicht wird uns Jens Spahn auch noch sagen, dass die AfD ja irgendwo auch eine Chance ist.
Erdrutschsieg, ja, die hier, meine Lieblingsjournalistin von der Zeit, die Mariam soll man es sein lassen, Lau. Die hat ja auch auf Twitter gefragt, ob ein Präsident Donald Trump tatsächlich die schlechtere Wahl für zum Beispiel Israel wäre. Und das finde ich einfach so großartig. Ich wäre von Beruf auch gerne immer dagegen, der Advocatus Diaboli, ja, dass ich mir so wenig Angst machen muss vor einer faschistischen Diktatur, dass ich dem ganz entspannt entgegenblicken kann und auch einfach mal so ein paar provokante Fragen stelle. Ja, jedenfalls, es ist interessant, sich dann die jeweiligen Wahlsysteme anzugucken, ne? Also, dass du mit 2 komplett verschiedenen Wahlsystemen dann doch ähnliche Effekte hast. In Großbritannien ist es ja so, dass es dann nur Wahlkreise gibt und dann der Kandidat mit den meisten Stimmen direkt gewinnt. Das heißt, wenn in einem Wahlkreis nur 10 Leute zur Wahl gehen und du 2 Stimmen kriegst und alle anderen Kandidaten nur einen, dann bist du gewählt. Ja,
ja, das ist richtig.
Und in Frankreich,
so ein bisschen, ja.
Was?
Ja, ich bin schon in so Abbindestimmung.
Bisschen, du bist in Abbindestimmung. Ja, in egal. Also, wie gesagt, es ist.
Du weißt
ja
jetzt echt, dass es ist nicht, die Wahlrecht.
Es ist nicht alles.
Überblick weltweit gibt's.
Es ist abbinden. Nicht alles so schlimm, wie man manchmal meint. Das wollte ich einfach sagen. Es gibt auch noch schöne Nachrichten. Und jetzt binde ich das.
Ja, müssen wir noch abbinden.
Liebe HörerInnen, das war die 175. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Mittwoch, den 17.07.2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Frühwarnungen und Swifties und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, plus.lauerundwehner.de. Dort erfahrt ihr, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen lieben herzlichen Dank dafür. Kommt gut durch die Restwoche, werdet nicht verrückt, kauft euch keine Sturmgewehre, passt auf, was ihr twittert, insbesondere wenn ihr freie Autoren für ARD und ZDF seid. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss.
Alle, tschüss.
Es gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer. Dr. Ulrich Wehner. Die Gesamtsituation. Lauer. Wehner. Deutschlands bester Podcast. Lauer. Wehner. Lauer. Wehner. Lauer. Wehner. Lauer. Gesamtsituation. Bewältigung. Bewältigung.
Podcast.